In Kolosser Kapitel 3 liegt dem Apostel daran, den kolossischen Christen eine Alternative zu geben, wie sie leben können. Er zeigt, wie das aussieht, wenn die Wahrheit des Evangeliums, der Christusbotschaft, in das praktische Leben umgestaltet wird. In den ersten 4 Versen hat er ihnen etwas gesagt über grundsätzliche Ausrichtung. Darauf, in den Versen 5 und ferner, ging es um die Ausrichtung im praktischen Leben in der Heiligung. Es gilt, da einiges abzulegen und einiges anzuziehen. Das ist das Heiligungsleben, das aus der Christusbotschaft hervorgeht. In den Versen 15 bis 17 gibt er uns kurz in diesen 3 Versen einige Verhaltenskriterien an. Er zeigt uns, wonach ein Leben, das nach der Christusbotschaft gelebt wird, gemessen werden kann. Wenn Sie Ihr eigenes geistliches Leben messen wollen, dann haben Sie hier einige Kriterien, einige Maßstäbe, einige Kennzeichen geistlichen Lebens. Zuerst nennt er den Frieden Gottes. Wenn dieser Friede Gottes waltet, regiert, dann steht's gut. Es ist ein Zeichen, ein Maßstab. Dann spricht er vom Dank. In Vers 16 spricht er vom Wort des Christus. Das ist ein Maßstab. Und dann in Vers 17 ist der Name des Herrn ein Maßstab für rechtes Verhalten. Wir wollen diese Verse lesen und besprechen. Und der Friede Gottes walte wie ein Kampfrichter in euren Herzen, zu welchem ihr auch gerufen wurdet, in einem Leibe. Hier wird der Friede Gottes als ein Maßstab für das Ausleben der Christusbotschaft angegeben. Der Friede soll walten, regieren, und zwar im Herzen. Was ist das Herz? Das Herz ist der innere Mensch. Manchmal in einem engeren Sinne als Gewissen verstanden. Manchmal wird das Gewissen explizit so genannt. Wir haben ein Wort im Griechischen für Gewissen, aber manchmal, vielleicht vom hebräischen Denken her, spricht man lieber vom Herzen. Hier dürfte beides im Blickfeld sein. Aber möglicherweise denkt der Apostel auch an das Gewissen. Das heißt, wenn der Friede Gottes in unserem Innern, in unserem Geist und ganz besonders, spezifisch, in unserem Gewissen waltet, regiert, dann dürfen wir der Zuversicht sein, dass es in Ordnung ist mit uns. Aber jetzt muss Vorsicht geboten werden. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht einen falschen Schluss ziehen. Der Friede Gottes muss es sein. Nicht der insensible Friede eines Menschen, der nicht mit Sorgfalt vor Gott lebt. Wenn uns egal ist, was Gott davon denkt, beziehungsweise wir auf Gottes Wort nicht Acht gegeben haben, dann können wir Schwielen, geistliche Schwielen bekommen. Und dann ist auch ein Friede da. Und das Gewissen mahnt uns gar nicht. Dieser Friede ist ein Friedhofsfriede und ist nicht zu verwechseln mit dem Frieden Gottes eines sensiblen Christen, der wirklich beflissen ist, Gott wohl zu gefallen. Wenn er sein Vertrauen ganz auf den Herrn richtet und er weiß, er liebt seinen Herrn, und dann der Friede Gottes waltet, dann darf er sich freuen. Sich freuen an seinem Gott und wissen, Gott hat Freude an ihm. In unserem Herzen soll dieser wie ein Kampfrichter walten. Ein Kampfrichter war der Verwalter der Spiele. Er hatte dafür zu sorgen, dass die Menge sich einigermaßen ruhig verhielt bei den Spielen. Er hatte dazu zu achten, dass die Spieler selbst, die Läufer und die verschiedenen Kämpfer, den Regeln gemäß ihren Sport leisteten, und er hatte anschließend die Preise zu verteilen. Er war also der Chef der ganzen Spiele. Heute ist das viel komplizierter. Wir haben nicht nur einen, sondern wir haben eine Anzahl von Personen, die da nach dem Rechten sehen. Einige sind vielleicht gerade auf dem Feld und passen auf, dass bis ins Letzte die Regeln eingehalten werden. Aber damals scheint einer besonders dafür verantwortlich gewesen zu sein, und der war der Kampfrichter, das heißt der Richter in diesen Sportkämpfen. Das heißt, er hat entschieden. Dieses erinnert uns an die Stelle in Philipper Kapitel 4, wo wir einen ähnlichen Text haben. Wenn dieser Friede vorhanden ist, dann dürfen wir wissen, dass es in Ordnung ist. Wir haben hier ein gewissermaßen eine Linie, ein Zeichen. Wenn uns das Gewissen nicht plagt, wenn wir ruhig sein dürfen, dann dürfen wir wissen, wir sind auf dem rechten Weg. Es ist aber der Friede Gottes. Und er schenkt ihn. Und er kommt vom Kreuz, weil Jesus alle unsere Schuld getragen hat. Und er bewahrt uns und er führt uns auf der rechten Straße seines Namens wegen, wie es heißt im Psalm 23. Darüber sollte man vielleicht noch mehr nachdenken. Zu welchem ihr auch gerufen wurdet, in einem Leibe. Wann? Nun, bevor wir zu Jesus fanden, wurden wir gerufen. Gott ist es, der den ersten Schritt getan hat zur Gemeinschaft mit ihm. Wir gingen weg von ihm. Jeder von uns wurde geboren mit dem Rücken Gott zugewandt. Wir interessierten uns nicht für Gott, aber Gott interessierte sich für uns. Und er lief uns nach, wie damals dem Adam und der Eva. Und er fragte, rief, wo seid ihr, wo bist du? Und dann haben wir die Botschaft vernommen. Und Gott sei Dank, wir ließen uns rufen. Gott ist es, der uns gerufen hat. Zur Gemeinschaft mit ihm. Zum Frieden Gottes. Gott will nicht Spannungen zwischen uns. Er will, dass wir Vergebung der Sünden haben und dass unsere Beziehung zu ihm in Ordnung ist. Wissen Sie, das bewegt mich. Wenn ich merke, Gott liebt mich wirklich und er hat Interesse an mir und er will das Beste und er will die Gemeinschaft mit mir. Er sucht die Gemeinschaft mit mir. Das ist etwas Wunderbares, dass dieser große Gott die Gemeinschaft mit uns suchen würde. Zu diesem Frieden mit ihm, zu dieser Gemeinschaft mit ihm, sind wir gerufen worden. Und nun heißt es, in einem Leibe. Das ist eine schwierige Formulierung. Warum ist das eine schwierige Formulierung? Weil normalerweise im Deutschen das den Raum des Rufens angeben würde. Hat Gott uns in einem Leibe gerufen? Dieser Leib übrigens ist die Gemeinde Jesu, ja? Die Gemeinde Jesu wird ja im Kolosserbrief mit einem Leib verglichen. Und hier wird die Gemeinde, die Christenschar, mit einem Leibe verglichen, in dem Sinne, dass wir eng miteinander verbunden sind und enge Gemeinschaft miteinander haben. War denn diese Gemeinde da, bevor ich gerufen wurde, und hielt sich Gott im Leib auf, als er mich rief? Wie soll das zu verstehen sein? Das ist für mich etwa ein Rätsel gewesen. Bis ich den Paralleltext im Epheserbrief aufschlug und darüber nachsann, was das wohl bedeuten könnte. Und dann kam mir folgender Gedanke, ich will ihn Ihnen weitergeben, in Epheser Kapitel 4, heißt es, dass wir in einerlei Hoffnung gerufen wurden. In Vers 3 ist dort ebenfalls vom Band des Friedens die Rede. Und in Vers 4 ist die Rede von dem Leib Jesu, von dem Leib der Gemeinde. Und ebenfalls von dem Ruf. Also dort ist ebenfalls, dort sind ebenfalls die drei miteinander, der Friede Gottes und der Ruf und die Gemeinde als Leib. Und da heißt es, wir sind gerufen worden in einerlei Hoffnung, in einer Hoffnung. Als ich darüber nachdachte, schien mir, könnte es so verstanden werden. Wenn Gott Menschen ruft, dann hat er bereits im Blick das, was werden soll. So wie er in der Ewigkeit uns bereits vor Augen hatte, er wusste, wer zu ihm finden würde. Er hatte seinen Plan schon fertig und hat dementsprechend geplant und gehandelt. Wenn Gott jetzt in der Zeit einen von uns ruft, dann hat er schon seine Gemeinde im Blickfeld. Und in den Gedanken ist er in der Gemeinde und von diesem Gedanken aus, von diesem Standpunkt aus, ruft er uns zu ihm selbst, zur Gemeinschaft mit ihm. Das heißt, wir kommen zur Gemeinde über Gott, über die Versöhnung mit Gott. Und wenn sie nicht über die Versöhnung mit Gott zur Gemeinde gekommen sind, dann sind sie nicht zur Gemeinde gekommen. Aber wenn sie zum Frieden mit Gott gekommen sind, dann sind sie zu einer Gemeinde gekommen. Und sie dürfen dann in Frieden mit anderen Menschen leben, die auch mit Gott versöhnt sind. Das ist das Große, dass wir über die Versöhnung mit Gott miteinander versöhnt sind. Und Friede haben dürfen miteinander. Heute Nachmittag, als wir hier an den Tischen saßen, erzählte der Bruder, der mir gegenüber saß, wie wunderbar ist das doch, in der Gemeinde Jesu zu sein. Wir sprachen über die, wie viel in der Welt heute kaputt ist, wie viel in den Häusern kaputt ist. Da ist man kaum mehr zusammen an einem Tisch. Der Kühlschrank ist die Mitte gleichsam des Hauses. Der Kühlschrank und das Bett, dafür kommt man nach Hause, aber dann geht man wieder bald. Wenn Sie sich überlegen, dass die meisten Leute da auch einsam sind, und wenn Sie nicht gerade hinter dem Fernseher sitzen, dann gehen Sie hinaus. Ja? Es ist also ein furchtbar einsames Leben. Vieles ist also kaputt gegangen in unserem Volk. Dann sagte er, wie schön ist es doch, in der Gemeinde zu sein und Gemeinschaft zu haben und ein Stück heile Welt zu erleben. In der Tat, wenn der Friede mit Gott einkehren darf, dann kann wieder eine lebendige Gemeinschaft mit anderen Menschen aufgebaut werden. Das geht nicht in der Gemeinde ohne Spannungen, Schwierigkeiten ab. Aber da dürfen diese Probleme überwunden werden. Und heute Nachmittag versuchte ich kurz auch einen Weg anzugeben durch die Vergebung. Und es ist möglich zu vergeben. Wir müssen nicht alles austragen. Wir kommen zum zweiten Aufruf oder zum zweiten Maßstab. Und werdet dankbar. Verschiedene Ausleger legen Wert darauf, hier werdet zu übersetzen. Das ist auch, was das griechische Wort eigentlich bedeutet, obwohl es oft mit seid übersetzt wird. Aber ich finde es schön, dass man hier werdet übersetzen darf. Das heißt, Gott fordert nicht von einer Minute zur anderen, ich lese es und sofort soll ich schon dankbar sein. Ja? Er gibt mir einen Spielraum zum Werden. Ich darf wachsen, ich muss nicht sofort perfekt und vollkommen sein. Das ist das Schöne in der Nachfolge Gottes, dass wir nicht sofort vollkommen sein müssen, denn Jesus ist unsere Vollkommenheit. Und während er die ganze Zeit unsere Vollkommenheit ist, dürfen wir wachsen in seine Ähnlichkeit. Werdet dankbar. Dankbarkeit gehört zu den wichtigsten Elementen des Christenlebens. Und wenn Sie feststellen, dass Sie ein dankbarer Christ sind, dann haben Sie einen Maßstab und dürfen wissen, aha, es steht wohl einigermaßen gut mit mir. Ich bin dankbar, dass ich dankbar sein darf. Ja. Werden wir dankbare Menschen? Überlegen wir, was Jesus alles für uns getan hat. Und wenn wir da anfangen zu überlegen, dann kommen wir ja nicht bis ans Ende. Ja. Was Jesus alles da für uns getan hat und was er alles in meinem Leben getan hat, überlegen Sie einmal, er hat uns bewahrt, und dann denken Sie an die kranken Menschen. Ich bin nicht viel krank gewesen, aber vor einigen Jahren musste ich eine Woche im Krankenhaus verbringen. Und da war ich ein Insider. Ja? Und dann sah ich die Welt einmal von einer anderen Seite. Ja? Und heute, wenn ich überlege, da ist eine ganze Welt hinter Wänden, die sieht ganz anders aus als diese Welt, in der wir uns wie einigermaßen Gesunde bewegen dürfen. Da wird man auch dankbar. Und wenn man Menschen sieht, die verstümmelt sind, die in der sogenannten heilen Welt herumlaufen, dann hat man wieder Gelegenheit, dankbar zu werden. Und wenn man an die große Hoffnung denkt, die unser bereits unser Vorrecht ist, davon zu wissen, unsere Zukunft ist gesichert, wir dürfen wissen, wir können jederzeit sterben und in eine selige Ewigkeit hineingehen. Was ist das nicht für eine große Sache, Christ sein zu dürfen? Werdet dankbar, sagt der Apostel Paulus. Drittens, das Wort Christi wohne reichlich in euch. Das Wort Christi, Christus bedeutet Gesalbter. Das ist die Übersetzung des alttestamentlichen Wortes Meschiach oder Messias zu Deutsch. Der Messias war der gesalbte, verheißene Erlöser der Welt, angekündigt im Alten Testament. Die Erfüllung haben wir in den Evangelien und den Wert davon erfahren wir in den Briefen. Und das ganze Wort Gottes spricht von diesem. Luther sagt, die Bibel, die Schrift treibt Christum. Das heißt, sie hat ihn zur Mitte. Und in der Tat, das lehrt uns auch die Heilige Schrift. Im letzten Buch der Bibel heißt es, dass das Zeugnis von Jesus der Geist der Prophetie ist. Die ganze Bibel ist Prophetie, Offenbarung Gottes. Prophetie ist Offenbarung Gottes. Und die ganze Heilige Schrift ist Offenbarung Gottes. Und die Mitte dieser Offenbarung, das, was diesen Schriftleib lebendig macht, ist Jesus, Christus. Von Anfang an geht es um Jesus Christus. Ich hörte von einem Missionar, der hörte von einem Offizier, es dürfte ein deutscher Offizier sein, der in diesem Lande stationiert war. Und er besuchte ihn. Und er sagte zu ihm, es werde Licht. Und dann ging er wieder. Der Mann fragte sich wahrscheinlich, was ist das für ein Mann? Dann besuchte ihn noch einmal. Es werde Licht. Er zitierte aus 1. Mose 1. Es war ein merkwürdiger Missionar. Aber soviel ich weiß, kam der Offizier zum Glauben. Es wurde Licht. Ja. Es braucht einmal sonderbare Begegnungen, um Menschen wach zu machen, zum Erwachen zu bringen. Also vom ersten Blatt der Bibel können wir sagen, handelt es sich um Jesus Christus. Paulus zitiert auch oder beruft sich auf 1. Mose 1, während er in 2. Korinther 4, in dem Abschnitt, den wir heute Nachmittag uns vornahmen, vom Licht spricht, in Vers 4. Also, im Alten Testament haben wir viel Bildliches, aber auch klare Verheißung, aber im Neuen Testament dann die Erfüllung. Und so können wir sagen, wenn Paulus sagt, das Wort Christi wohne reichlich in euch, dann ist das die ganze Heilige Schrift. Reichlich heißt oft, viel, in großem Maße. In euch heißt in jedem Einzelnen. Wie viel Zeit verbringen Sie mit dem Wort Gottes? Sie sind jetzt gefragt. Das Wort Gottes, sagt der Apostel Paulus, und dieser Brief gilt auch uns, wohne reichlich in einem jeden von euch. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir gefeit gegen falsche Lehre. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, und dort haben wir den Maßstab der Wahrheit. Wohne reichlich in einem jeden von uns. Was heißt das, in einem jeden von uns reichlich? Wie kann das geschehen? Erstens sollte man seine Bibel lesen. Viel. Reichlich lesen. Nicht nur die Losung. Kapitelweise, meinetwegen. Ich schlage vor, abwechselnd viel zu lesen und dann weniger, aber dann in die Tiefe denken. Und dann wieder viel und dann wieder in die Tiefe denken. Und so kommen wir in die Heilige Schrift hinein und es kommt oder sie kommt in uns hinein. Zweitens, nach dem Lesen gilt das Auswendiglernen von Bibeltexten. Lernen Sie regelmäßig Bibelverse auswendig. Die müssen aber immer wieder repetiert werden, sonst sitzen die nicht. Das muss getan werden. Das kann auf verschiedene Art und Weise getan werden. Sie können Losungsblätter, Kalenderblätter im Haus haben. Einige Frauen bringen sie an den Vorhang an, oder in der Küche irgendwo oder beim Kühlschrank. Meine Frau hat Blätter liegen, ich weiß nicht wo überall. Und ich habe sie in einem Heftchen, Ringheftchen, und schlage dann immer wieder auf. Eine Zeit lang hatte ich sie in der Tasche, in kleinen Zettelchen. Man kann verschiedene Methoden verwenden. Es gibt Kärtchen, die kann man von den Navigatoren bekommen oder von auch anderen. Es ist ein Herr Lefering im Ruhrgebiet da irgendwo, der kann uns helfen, die Bibel zu, nicht gerade Bibelverse, aber er hat eine Gliederung des Neuen Testaments, sehr interessant. Also es gibt verschiedene Methoden, ins Wort Gottes hineinzukommen. Lernen wir den Inhalt der Bibel kennen und lernen wir Bibeltexte kennen, dann haben wir einen Vorrat, den der Heilige Geist benutzen kann, wenn es darauf ankommt in unserem Leben. Dann sind wir bewahrt. Und dann müssen wir nicht bis zum nächsten Sonntag warten, bis wir etwas Nahrung bekommen. Oder bis zum nächsten Morgen, wenn wir unsere stille Zeit haben. Nein, den ganzen Tag können wir dann Wort Gottes vor unseren Augen haben. Entweder in Schriftform vor unserem leiblichen Auge oder im Gedächtnis vor unserem inneren Auge. Das Wort Gottes wohne reichlich in einem jeden von euch. Und wenn das der Fall ist, dann wird es so sein, dass das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen kann. Das Wort kann auch, der Text kann auch so übersetzt werden. Das Wort Gottes wohne reichlich unter euch. Wenn jeder von uns voll des Wortes ist, dann wird es schneller übersprudeln im Gespräch miteinander. Und dann wird Gottes Wort mehr Platz haben in unseren Gesprächen. Die Gedanken Gottes sind dann, walten dann in unseren Gesprächen. Das Wort Gottes wohne reichlich in euch. Aber der ganze Vers 16 spricht davon, lehrt und mahnt euch dabei, lehrt und mahnt euch untereinander. Wer soll lehren? Jeder in Kolosse. Jeder in Laodikea, denn der Brief soll in Laodikea gelesen werden. Jeder in Hierapolis. Jeder in der Gemeinde von Nymphas. Jeder in der Gemeinde, jeder Christ, der seitdem diesen Kolosserbrief als Wort Gottes anerkennt. Jeder Christ soll früher oder später fähig werden, Lehrsätze weiterzugeben. Das heißt, ein Stückchen weiterzuführen in der Wahrheit Gottes. Der eine tut das mehr als der andere. Der wird dann lehrfähig und zum Lehrer. Aber jeder von uns soll imstande sein zu lehren. Das lehrt uns auch der Hebräerschreiber in Kapitel 5. Ein Paralleltext, der zweite Teil in diesem Kapitel. Lehrt euch untereinander und mahnt, Das Wort bedeutet wiederholen. Wiederholung ist die Mutter aller Weisheit, heißt die alte, das alte Motto oder die alte Losung. Und das ist immer noch so. Wir sind so vergesslich. Moody sagte, wir sind lecke Eimer. Ja. Das Wort Gottes wird reingegossen, aber unten leckt es immer. Ja. Man muss schnell nachgegossen werden. Und je schneller Sie nachgießen, je mehr Wasser haben Sie. Aber der Eimer leckt immer. Deshalb müssen Sie immer nachgießen. Ja. Wiederholen, wiederholen. Immer lesen, immer darüber sprechen. Es darf nie abreißen. Gottes Wort muss reichlich, auch der Zeit nach, in unserem Herzen und untereinander wohnen. Lehrt und erinnert, mahnt euch dabei, in aller Weisheit. Nicht Bibelsprüche an den Kopf werfen, ja, so sagt man das. Sondern in Weisheit, in Liebe. Weisheit heißt, dass man weiß, welches jetzt das richtige Ziel ist, das es vor Augen zu halten gilt. Und wie kann ich jetzt dieses Ziel erreichen? Mit welchem Text? In aller Weisheit und mittels Psalmen, auch in der Musik, soll Wort Gottes reichlich vorhanden sein. Prüfen Sie Ihre Lieder, ob Wort Gottes reichlich der Inhalt ist. Wenn nicht, Sie können auf solche Lieder verzichten. Eine Menge könnten wir schon von vornherein streichen. In fast jedem Gesangbuch. Kein Gesangbuch ist Gottes Wort als solches. Manche Gesangbücher enthalten Texte. Schön. Es müssen nicht gerade wörtliche Texte sein. Aber viele Gesangbücher enthalten manche Lieder, die wenig Wort Gottes oder kein Wort Gottes beinhalten. Prüfen Sie die ruhig. In aller Weisheit und mittels, und jetzt werden drei Arten von Liedern erwähnt. Psalmen, das sind die, die wir in der Sammlung des Alten Testamentes haben, und es gibt auch einige verstreut sonst wo. Lobgesänge, das dürfte sich auf Lieder beziehen, die ähnlich wie die Psalmen Hymnen zu Gott sind, das heißt Lobgesänge zu Gott, wo er angesprochen wird, von Menschen sonst über die schriftlichen Lieder hinaus gedichtet wurde. Oder, ja. Und geistliche Lieder, das schließt wahrscheinlich Lieder ein, die auch Menschen ansprechen, wir sprechen einander an, auf, denn die Nacht wird kommen. Das ist ein gegenseitiger Aufruf. Kommt, lasst uns an die Arbeit gehen. Oder evangelistische Lieder. Komm zu Jesus, wird gerufen in Liedern. Das sind geistliche Lieder, die geistliche Ziele haben, dass unser geistliches Wohl suchen. Solche sollen, in dieser Form kann das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen. Singt dabei in Gnade zum Herrn mit euren Herzen. Ich habe ziemlich wörtlich übersetzt. Singt dabei, das heißt, während das Wort Gottes reichlich in euch wohnt, singt. Nun, wenn Sie nicht singen können, dann können Sie vielleicht versuchen, wenigstens im Herzen zu singen. Wenn Sie sich üben wollen im Singen, fangen Sie vielleicht im Badezimmer an oder irgendwo, wo Sie alleine sind, damit es nicht zu stark irritiert. Ich hatte einen Verwandten, der wanderte einfach so auf eigener Weise durch die Lieder durch. Der konnte keine Melodie halten. Singt dabei in Gnade, so wörtlich. Was heißt das in Gnade? Wissen Sie, was das Wort Gnade bedeutet? Wir haben einige Wörter, die sind im Griechischen verwandt. Gnade ist mit Freude verwandt. Und diese zwei Wörter haben gemeinsam einen interessanten Grund oder Ursprung. Es handelt sich um das, was angenehm ist, das, was schön ist. Daher die Verwandtschaft zwischen Freude und Gnade. Gnade ist das, was angenehm ist. wenn Gott in angenehmer Weise mit uns umgeht, dann ist er gnädig. Ja. Gnade ist das Schöne. Wir könnten auch Charme sagen. Ja. Das Liedgut soll schön sein. Sie sagen, das ist Geschmackssache. Wissen Sie, dass die Gemeinde sich einigen sollte in ihrem Geschmack? Ja. Wir haben uns zersungen in den letzten Jahren. Und das ist Sünde. Es darf nicht anders gesagt werden, als dass es Sünde ist. Es ist nicht richtig, dass wir mittels der Musik auseinandergetrieben werden. Irgendetwas ist hier verkehrt. Ich sage nicht was. Wir dürfen uns nicht zufrieden geben damit, dass es einfach Geschmackssache ist und jeder darf nun seinen Geschmack haben. Nein. Im Alten Testament heißt es, wehe dem, der süß bitter nennt und bitter süß. Werden Sie sich bitte einig, über was süß ist, über was bitter ist, über was schön ist, über was nicht gut ist, nicht schön ist. Wir schulden das unserem Herrn. Das gehört zur Einigkeit eines Leibes. Singt in Gnade. Singt mit Hilfe der Gnade des Herrn. Singt von der Vergebung her. Singt in Gnade von der Vergebung her. Nur der begnadigt ist, kann singen. Der andere sollte heulen und Buße tun. Und dann kann er wieder singen. Der Psalmist sagt, du hast ein neues Lied in mein Herz gegeben. Ich bin auf einen Felsen gestellt. Dann kann man singen, aber sonst nicht. Deshalb sind die Lieder der Welt also auch so furchtbar traurig. Die müssen sich furchtbar bemühen, sich freudig zu sein. Es ist eigentlich furchtbar traurig, wie die Welt singt. Aber Christen können wirklich froh sein, weil sie Begnadigte sind. Singt aus der Gnade, in Gnade. Zum Herrn. Der Herr sei im Blickfeld, wenn wir singen. Nicht wir selbst. Nicht der andere zuerst. Zuerst soll der Herr im Blickfeld sein, wie das in den Hymnen und in den Psalmen oft der Fall ist. Mit euren Herzen. Das schließt nicht die Stimmbänder aus, die natürliche Stimme. Wir sollten mit Herzen singen, mit unseren Herzen singen, wenn wir mit der Stimme singen. Sonst ist es einfach ein Geplärr. Und 1. Korinther 13 will nichts davon wissen. Das ist lieblos. Aber wenn wir singen, wollen wir es mit Herzen tun. Wenn sie nicht singen können, tun sie es dann im Herzen. Auf jeden Fall kann man mit dem Herzen singen. Und jetzt kommt der vierte Maßstab. Der Name des Herrn und alles, was immer ihr tut, jetzt kommt die große Zusammenfassung, in Wort oder in Werk, tut alles, zweimal sagt er es, im Namen des Herrn. Haben Sie das heute Abend getan? Sie verließen ihr Zuhause und kamen hierher. Taten Sie das im Namen des Herrn? Was heißt das im Namen des Herrn? Haben Sie schon einmal jemanden geschickt, etwas für Sie zu tun, oder wurden Sie mal als Kind oder sonst wo in einem Auftrag von jemandem geschickt? Dann haben Sie das im Namen dessen getan. Ja. Im Namen heißt, wie wenn man vom Herrn gesandt wäre, weil man vom Herrn gesandt ist. Wir sollten nichts tun, ohne die Gewissheit, dass wir vom Herrn gesandt wurden, das zu tun. Das ist allumfassend. Das schließt das Essen und Trinken ein. 1. Korinther 10, Vers 31, oder es ist 30. Alles zur Ehre des Herrn. Essen und Trinken zur Ehre des Herrn? Ja. Vielleicht würde das manch eine Tischgemeinschaft etwas ändern. Ja. wenn man sich bewusst würde, hier ist der Herr und wir wollen zu seiner Ehre essen, zu seiner Ehre trinken, zu seiner Ehre am Tisch sprechen. Oder wenn wir zur Arbeit gehen, oder wenn wir uns schlafen legen. Es ist wunderbar, wenn der ganze Tag durchwaltet sein darf vom Herrn Jesus. Wenn er der Herr ist, alles dessen, was ich tue, und ich alles in seinem Namen tun darf, dann ist das Leben wunderbar. Da haben Sie einen Maßstab, der ziemlich stark ist, nicht wahr? Also, wenn Sie bei den anderen durchgeschlüpft sind, hier nicht. Ja? Sie sagen, ja, ich habe Frieden im Herzen. Ich bin dankbar. Ich lebe nach dem Wort Gottes. Aber hier, glaube ich, kommen Sie nicht durch. Alles, was immer ihr tut, in Wort oder in Werk, lässt das irgendetwas aus? Tut alles im Namen des Herrn Jesus. Dankt dabei Gott dem Vater durch ihn. Alles soll von Dankbarkeit begleitet sein. Wir dürfen immer dankbar sein, auch im größten Leid. Das war dieser Abschnitt mit den Kriterien. 4 Kriterien für unser Verhalten, wenn unser Verhalten nach der Christusbotschaft ausgerichtet ist. Und jetzt kommen wir zum 4. Abschnitt, dem letzten in diesem, nein, wohl nicht ganz den letzten, zweitletzten, sind 5 Abschnitte. Aufforderungen zur entsprechenden Lebensweise in den Grundstrukturen der Gesellschaft. Bis jetzt hat Paulus mehr oder weniger die Einzelchristen angesprochen. Er hat sie in den Leib Jesu gestellt. Das heißt, sie sollen, jeder von ihnen als Christ leben, mit anderen zusammen im Leib Jesu. Aber jetzt nimmt er sie an die Hand und führt sie in die verschiedenen Räume des Alltags dieser Welt. Er nennt hier 3 Räume und die sind so ziemlich repräsentativ für unser Leben zwischen Montag und Samstag. Da ist zuerst der Raum der Ehe. Dann haben wir zweitens den Raum der Familie und drittens den Arbeitsplatz. Die wahre Christusbotschaft, dieser Text geht bis zu Kapitel 4, Vers 1. Die wahre Christusbotschaft hat ihre Auswirkung nicht nur im beschränkten Bereich des Einzelnen, auch nicht nur die Gemeinde, sondern gerade dadurch auch in den Grundstrukturen der Gesellschaft, in Ehe und Familie und am Arbeitsplatz. Wenn der Apostel die Gläubigen in Bezug auf diese Strukturen anspricht, dann beginnt er unten. In der Ehe beginnt er unten, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz. Das heißt, der unten ist, soll einmal anfangen, für Jesus zu leben. Und dann wird er einen Einfluss ausüben. Aber wohlgemerkt, dieser Einfluss ist nicht garantiert. Wir leben nicht für Jesus in der Gesellschaft, um die Gesellschaft zu verändern, sondern um ein Licht für Jesus zu sein. Wir setzen Zeichen von seiner Herrlichkeit in dieser Welt. Wenn etwas geschieht, sind wir dankbar. Aber wir können diese Welt nicht verbessern. Wenn der Apostel die Gläubigen in Bezug auf diese Strukturen anspricht, beginnt er unten. Die Gesellschaftsprobleme werden nämlich nicht von oben nach unten gelöst. Hier hat uns der Sohn Gottes selbst den Weg gewiesen. Er wurde unter das Gesetz getan, nahm auf sich das Joch des Lebens, die Last des Kreuzes, ja selbst die Schuld aller anderen Menschen. Tiefer konnte er nicht gehen. Wir wollen ihm nachfolgen. Nehmen wir zuerst die neue Lebensweise, wie sie in der Ehe aussehen soll. Was heißt das, wenn die Christusbotschaft, die Wahrheit des Evangeliums, in der Ehe sich auswirkt? Er beschreibt das nur ganz kurz. Er spricht zuerst die Frauen an. Nicht, weil sie die schwierigeren Leute sind, sondern nach der Ordnung Gottes sind sie unterordnet, und er beginnt unten. Frauen, unterordnet euch den eigenen Männern, wie es sich geziemt hat. Nicht Gegenwartsfrauen. Paulus beruft sich auf eine alte Ordnung. Es hat sich immer so geziemt. Von Anfang an, 1. Mose 1 und 2 an. Das war immer der Weg Gottes. Und so wie es der Weg Gottes war, so darf es und soll es weitergehen. Das ist nichts Neues. Und es wird sich auch nicht ändern. Da ist der heilsame Weg. Unterordnung heißt, dass die Frau einen gewissen Platz hat, den sie ausfüllen darf. Unterordnung heißt nicht, dass der Mann nicht unterordnet ist. Jeder von uns hat sich irgendwo an irgendeiner Stelle zu unterordnen. Jeder von uns. Was er den Frauen sagt, sagt er auch den Männern in anderer Beziehung. Jeder von uns muss bereit sein zu gehorchen. Und wenn der Mann nicht gehorchen kann, dann wird die Frau es schwer haben, sich ihm zu unterordnen. Sie soll es dennoch tun, aber es wird ein schweres Leben für sie sein. Und der Mann wird gleich angesprochen und soll das Leben leicht für seine Frau machen. Im Epheserbrief sagt er, der Mann soll ein Retter der Frau sein. Er soll das Leben der Frau retten und bewahren, am Leben erhalten. Das griechische Wort, das bedeutet auch bewahren, alles dran setzen, was möglich ist, das Leben seiner Frau zu bewahren und zu fördern. Frauen, unterordnet euch den eigenen Männern, wie es sich geziemt hat, im Herrn. Im Herrn heißt, der Herr ist der Herrscher. Im Herrn heißt, der Herr ist der Helfer. Gott ist immer zweierlei. Ob das der Judengott ist, ob das Allah ist, ob das der Gott eines Animisten ist, irgendein Götze, irgendein Gott, sei er noch so vage, ist immer zweierlei. Er ist ein höheres Wesen und er ist ein Wesen, von dem man Hilfe erwartet. Und der wahre Gott ist nichts anderes. Er ist aber viel mehr. Das heißt, er ist beides von diesen in Wahrheit. Er ist wirklich Herr und er bestimmt. Und das heißt, dass der Frau auch die Grenzen der Unterordnung gegeben sind. Sie muss also wissen, was gefällt dem Herrn. Sie hat den Herrn zuerst vor Augen. Und über ihn fragt sie sich, was heißt das jetzt, meinem Mann, mich zu unterordnen? Er ist ihre erste und letzte Autorität. Aber dann ist er auch ihre Hilfe. Und vergessen wir nicht, wie die wir uns so stark meinen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, ein eifriger Gott. Und Gott nimmt sich besonders der Schwachen an. Gott nimmt sich besonders der Frauen an, die Witwen sind, auch derer, die in der Ehe Witwen sind. Wissen Sie, was das griechische Wort für Witwe ist? Die Alleingelassene. Gott nimmt sich solcher an, die alleine sind, die keine Hilfe haben. Und Gott nimmt sich der weisen Kinder an. Gott nimmt sich diese an. Und wenn man keinen Verteidiger hat, diese dürfen wissen. Das habe ich kürzlich einer Frau gesagt, wenn ich es richtig behalten habe. Das ist eine kostbare Verheißung für eine Frau. Sie darf wissen, wenn sie in Not ist, da hat sie den stärksten Anwalt. Und er wird sich einsetzen für sie. Und wehe dem Mann, der hier dann leiden muss. im Herrn. Das ist nicht nur Maßstab, sondern das ist Verheißung. Männer, Sie sind dran. Ich. Liebt eure Frauen. Dauerauftrag. Warum muss das gesagt werden? Die Frauen denken linienhaft, die Männer punktuell. Ein Mädchen beschwert sich in der Schweiz, beim Anonymtelefon, glaube ich, ist es. Ist nicht eine christliche Sache. Sie schreibt an dieses Telefon, dahinter steht ein Ehepaar, das sich Kinder annimmt. Ich möchte so gerne einen Freund, aber ich finde keinen, der zu mir steht. Die Burschen wollen alle nur ein Mädchen nur für eine Nacht. Ein Mädchen denkt linear in die Zukunft hinein. Das ist schon rein biologisch bedingt. Wenn es mal anfängt, dann dauert es 9 Monate und mehr. Und sie können nicht mit einer Pille oder anderen Mitteln das trennen. Das sitzt tief, schöpfungstief. Man spielt nicht mit dem anderen Geschlecht. Wir Männer sind so angelegt, dass wir schnell lieben, aber auch schnell vergessen. Und wir brauchen die Frauen, um uns konsequent zu machen, durchzuziehen. Ich habe mal gehört, dass als Gott die Eva schuf, dann hat er das Rückgrat mit der Rippe aus dem Mann genommen. Könnte vielleicht sein. Aber ich glaube nicht, dass Gott daran schuld ist. Nein. Männer, liebt eure Frauen und werdet nicht bitter. Das kann ein Prozess sein. Das geht nicht auf einmal. Werdet nicht bitter gegen sie. Diese Gefahr ist durch zweierlei bedingt. Erstens durch die Natur des Mannes, weil er eher nicht so stark vom Gefühl her überlegt, sondern einfach die Sache selbst beurteilt, und wenn es dann, und dann kann er bitter werden. Das Gefühl kommt dann in negativer Form. Und zweitens ist diese Gefahr bedingt durch das nicht immer verständliche Verhalten der weiblichen Person. Es gibt einige Beweise für die Existenz Gottes. Einmal der Jude und das Wort Gottes und vieles in der Geschichte und nicht zuletzt die Frau. Entschuldigen Sie, Sie wundern sich vielleicht. Die Frau ist im Bilde Gottes geschaffen und ein Zeichen dafür, dass man Gott nicht immer verstehen kann. Meine werten Damen, wenn Sie mich jetzt nicht verstehen, das ist okay. Die Männer verstehen mich. Vielleicht nicht alle. Das kann, weil man das nicht einordnen kann. Verstehen Sie? Man möchte das einordnen. Es müsste Sinn haben. Aber der Mann lernt hier existenziell, das Leben lässt sich nicht immer verstehen. Und man muss lernen, sich zu beugen und hier sich Gott zu unterordnen und zu lieben, weiterzuleben. Hier ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, über Kenntnis hinaus zu lieben. Liebe geht nämlich über Erkenntnis hinaus. Wo Sie nicht mehr verstehen können, können Sie immer noch lieben. Nicht bitter werden, nicht bitter werden. Frauen sollten sich natürlich nicht an dieser Stelle verschulden, aber Männer dürfen sich nicht daran aufhalten lassen. Männer, werdet nicht bitter, liebt eure Frauen. Im Epheserbrief steht noch viel mehr hierüber, das sollte man auch noch lesen, aber ich muss weitergehen. Kinder, gehorcht den Eltern. Eine Auflage. Gehorcht den Eltern. Eltern sind hier die, die zuständig sind für die Kinder wahrscheinlich. Wenn es die biologischen Eltern sind, dann ist es leichter. Vielleicht auch nicht, aber normalerweise ist hier eine innere Beziehung da dann. Und insofern ist es leichter. Wenn es nicht die biologischen Eltern sind und nur Aufseher, dann ist dieses Gebot natürlich qualifiziert, weil es nicht die eigentlichen Eltern sind. Kinder, gehorcht den Eltern, die als Eltern gelten. Und das heißt, dass man erst horchen muss. Um zu gehorchen, so auch im Griechischen, muss man zuerst hören, verstehen. Und das heißt, dass die Eltern verständlich sprechen müssen, sodass das Kind hören kann, verstehen kann und dann gehorchen kann. In allem. Denn dieses ist wohlgefällig im Herrn. Ähnlich wie bei der Frau hat das Kind hier auch die Grenzen im Herrn für den Gehorsam, aber auch die Hilfe. Dieses ist wohlgefällig wem? Dem Herrn. Ihm wollen wir wohlgefällig leben. Väter, reizt eure Kinder nicht. Auch nur eine Auflage. Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos oder unwillig werden. Man könnte hier einiges hinzufügen, vielleicht erwähne ich noch einiges. Eine Frage, wie können Väter ihre Kinder reizen? Ich habe drei Antworten gefunden. Schließlich bin ich auch Vater von vier Kindern und habe manches zu spät gelernt. Väter können ihre Kinder reizen, wenn sie zu starken Druck ausüben. Dann können die Kinder ärgerlich werden. Denn sie haben einen ausgezeichneten Sinn für Gerechtigkeit. Der ist noch unverfälscht beim Kind. Wir sollten wissen, dass Gott das Kind geschaffen hat und ihm einen Sinn mitgegeben hat, ein Mitwissen, so ist das Wort im Grundtext für Gewissen. Das Kind weiß von Natur, was richtig ist, in starkem Maße. Und wenn der Vater hier ungerecht ist und zu starken Druck ausübt, dann kann das Ärger hervorrufen. Zweitens, der Vater kann das Kind reizen, wenn er zu lässig ist. Was heißt das? Das Kind weiß nicht, wo es dran ist in dieser Welt. Unsere Welt besteht aus Objekten. Und Sie werden merken, wenn Sie kleine Kinder beobachtet haben oder eigene gehabt haben, die gehen an die Umwelt ran und explorieren, ja. Zuerst mit dem Mund, weil das Notwendigste ist. Zunächst geht es um Nahrung und alles mit dem Mund probiert. Ja. Das ist der Weg der Begegnung mit der Umwelt. Und dann kommen die Hände ran und so weiter. Es wird mit der Umgang Kontakt aufgenommen, um zu erfahren, wie sieht meine Umwelt aus. Nun hat aber das Kind auch ein Gewissen, ein Mitwissen. Es ist ein geistliches Wesen. Nicht nur ein körperliches, biologisches Wesen. Und es will wissen, wo es dran ist in dieser Welt. Und da kann man diese Welt nicht fassen. Da müssen die Eltern informieren. Und wenn sie dem Kind die Information vorenthalten, dann reizt dieses das Kind. Vielleicht indirekt, aber es wird ärgerlich. Eltern dürfen nicht zulässig sein. Dürfen nicht grenzenlos oder tun, als ob es keine Grenzen gäbe. Es müssen Grenzen gesetzt sein zur Information des Kindes. Das Kind darf nicht vernachlässigt werden. Das Kind darf nicht verwöhnt werden das heißt in falsche Abhängigkeit kommen. Der dritte Weg, auf dem ein Vater sein Kind reizen kann, ist, wenn er selbst kein Vorbild ist. Also die ersten zwei gelten seinem Umgang mit dem Kind. Drittens muss er ein Vorbild sein für das Kind. Wenn das Kind im Vater nicht ein Vorbild sieht, sieht es eine Diskrepanz zwischen dem, was der Vater tut und sagt. Und das frustriert ungemein, ungeheuer. Das ärgert. Was ist die Reaktion des Kindes auf inkonsequentes oder falsches Verhalten des Vaters? Was heißt das, wenn ein Kind gereizt wird? Das Kind reagiert einmal mit Verdruss. Es wird gereizt, wird ärgerlich. Dies ist eine aktive Form. Aber man muss nicht vergessen, das Kind ist schwach. Es ist nicht so stark wie der Vater. Und es kommt nicht ran. Und dann wird es auch in diesem Ärger mutlos. Deshalb, damit sie nicht mutlos werden. Aus diesem Verdruss und dieser Schwachheit, dieser Mutlosigkeit, entsteht eine Suche nach einem Ausweg. Denn es treibt das Kind wird getrieben zur Verwirklichung seines Lebens. Und es muss irgendwie seine Existenz haben. Und wenn es unterdrückt wird, beziehungsweise vernachlässigt ist und weiß nicht, es ist in der Irre, weiß nicht wohin, dann flieht es einmal, um seine Existenz aufrechtzuerhalten. Hier stirbt es, es muss irgendwie raus, ja? Und auf der anderen Seite sucht es Energiekanäle. Das heißt Existenzbestätigung, einmal Existenzerhaltung und zum anderen Existenzbestätigung. Ich habe einiges hier nur andeutungsweise gesagt und vielleicht sind Sie nicht ganz mitbekommen. Wenn Sie sich die Kassette schaffen, können Sie weiter darüber nachdenken oder Sie haben sich Notizen gemacht. Was ist die Lösung? Auch diese kann nur kurz angedeutet werden. Die Lösung ist die Suche nach einer Harmonie von Heiligkeit und Liebe. Gott ist in seinem Charakter polarisiert nach zwei Hinsichten, nach zweierlei Richtungen. Er ist auf der einen Seite heilig und gerecht und auf der anderen Seite ist er liebe und barmherzig. Bei ihm sind sie in voller Harmonie vorhanden. So wurde der Mensch geschaffen mit diesen zwei Polen im Bilde Gottes. Und so wird der Mensch zum zweiten Mal im Bilde Gottes geschaffen, wenn er wiederhergestellt wird im Bilde Gottes, wenn er zum Glauben kommt und wiedergeboren wird. Das ganze Leben hat diese zwei Pole immer wieder vorhanden. Und eine Gesellschaft geht kaputt, wenn nur eins von diesen betont wird. Betonen Sie nur Gerechtigkeit und Heiligkeit und versäumen die Liebe, dann hören Sie aber auf, Gerechtigkeit zu haben. Wo nicht beide vorhanden sind, haben sie nichts. Wo Heiligkeit nicht liebevoll ist, haben sie nicht Heiligkeit. Haben sie nicht Gerechtigkeit. Wo Liebe nicht Heiligkeit kennt und keine Gerechtigkeit, haben sie keine Liebe. Beide müssen ausgefüllt werden. Denken Sie darüber nach. Und was würde das heißen, in Ihrem Leben beides in Harmonie zu haben? Heiligkeit bzw. Gerechtigkeit und Liebe, Erbarmen, Barmherzigkeit. Alles, was damit zusammenhängt. Das ist eine Fülle. Ich gehe weiter. Er kommt zu sprechen auf den Arbeitsplatz. Die neue Lebensweise betrifft auch den Arbeitsplatz. Wie wirkt sich die wahre Christusbotschaft auf der Arbeitsstelle aus? Zuerst spricht er den, der unten ist, den Sklaven an. Das Verhältnis des Sklaven zu seinem Herrn. Man kann sich fragen, ob Paulus hier an Onesimus denkt, der ja mit ihm ist, bei ihm in Rom, während er diesen Brief schreibt. Und er wird wohl mit diesem Brief nach
Kolosse gesandt. Onesimus war von Kolosse. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sollte man den Kolosserbrief an dieser Stelle mit dem Philemonbrief ergänzen. Sklaven, gehorcht in allem euren Herren, die es nach dem Fleisch sind. Gott ist der eigentliche Herr. Nicht in Augendienerei. Kennen Sie das? Wenn der Chef da ist, dann wird fleißig und emsig gearbeitet, und sobald er weg ist, als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens. Einfalt. Das ist schwer für einen Sklaven. Und fürchtet Gott. Was heißt fürchtet Gott? Gott sei der letzte und höchste Orientierungspunkt. Wir orientieren uns letztlich nur an ihm. Das hilft. Und alles, was immer ihr tut, das kann jeder von uns zu Herzen nehmen, verrichtet aus der Seele, vom ganzen Innern, als dem Herrn und nicht Menschen. Warum? Wissend, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, denn ihr leistet Sklavendienst dem Herrn Christus. Wir leisten Sklavendienst dem Herrn Christus. Aber wer Unrecht tut, wird wiederbekommen, was er Unrechtes tat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Wenn man das einmal überdenkt, ist das sehr, sehr ernüchternd. Herren, gewährt den Sklaven, was gerecht und gleich ist, wissend, dass auch ihr einen Herrn habt im Himmel. So wie das Wort an die Sklaven auch den Herren etwas zu sagen hatte, so hat auch dieses Wort auch etwas für den Sklaven, nämlich einen Trost. Der Sklave, der diesen Brief in Kolosse hört, der hört, aha, Paulus, damit Jesus Christus, hat auch meinem Herrn etwas zu sagen. Das ist tröstlich. Nun, das war etwas kurz, die letzte Stelle, aber wir haben noch fast ein Kapitel. Ich glaube, morgen früh kommen wir durch, ohne dass wir bis morgen Abend uns damit beschäftigen müssen. Wir wollen zum Schluss beten. Herr, wir danken dir, dass du ein Vater bist, dass du eine wahre Mutter bist, dass du Kind geworden bist, dass du Sklave gewesen bist. Du bist ein Herr und ein Gütiger. Du kennst alle diese Stationen, die hier erwähnt waren. Wir danken dir, Herr, dass du weißt, wovon du sprichst. Wir danken dir, Herr, dass du uns innerlich und äußerlich kennst, dass du jeden von uns recht führst. Wir danken dir, Herr, dass du nicht nur befiehlst, sondern dass du hilfst. Du selbst lebst in uns und mit uns, um deinen Willen zu tun, um das in uns herbeizuführen, was vor dir wohlgefällig ist. Hab Dank, Herr, dafür. Welch ein Evangelium. Wir preisen dich.